vielen Jahren wieder in die gleiche Wohnstube eingetroffen zu sein. Ich nehme an, es wird wohl 10 Jahre zurücklegen. So ungefähr habe ich es in der Erinnerung, als ich das erste Mal mit einem der Söhne des Hauses hier vorbeikam, und zwar Goloka, der damals mir bekannt war als Gunnar, der Tai Chi Meister. So habe ich ihn bekannt. Und, damals sagte Goloka da, bitte lass uns einmal mein Zuhause besuchen. Ich kann mich daran erinnern. Ich ging mit großer Freude hier hin. Und damals waren die Bäume noch nicht so hoch. Das weiß ich noch ganz genau. Ich war, als ich dieses Mal das Gartentor aufmachte, erinnert an den südindischen Dschungel. Ich war richtig hochgewachsen, was ich mit großer Freude zur Kenntnis genommen habe. Ich finde, es ist schön, wenn man die Natur so sich entfalten lässt, wie sie sich entfalten möchte. Ich kann mich deutlich daran erinnern, damals kamen wir in dieses Wohnzimmer. Es war ein Mittagessen angerichtet worden und ich hatte mich dann mit der wie sagt man, mit der Dame des Hauses, ich habe mich erinnert, wie eine junge Löwin in Empfang genommen, und der Herr des Hauses, der Herr König, mit ihm habe ich Philosophie gesprochen und über ethnologische Themen, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann. Und ein bisschen, irgendwie bin ich dann dem Bewohnern dieses Hauses näher gekommen, dadurch, dass wir ja das Thema der vedischen Kultur und des Krishna-Bewusstseins tiefer und tiefer besprachen, und einige der Mitglieder fingen dann an, es zu praktizieren, kann ich mich auch noch deutlich daran erinnern. Und immer wieder hörte ich von den Bewohnern des Hauses. Ich hörte von guten Zeiten, ich hörte von schwierigen Zeiten. Und ich habe das so von Ferne beobachtet, das Entwickeln in diesem Hause. Und bin jetzt natürlich sehr, sehr froh, nach ungefähr 10 Jahren wieder zurückzukommen in dieses Haus. Ich sehe das. An der Wand ist jetzt ein Krishna-Bild, das war damals noch nicht da, und die Lotusblume war auch noch nicht da, und der Kleine war auch noch nicht da. Der kleine Junge. Das ist meine erste Wahrnehmung, als ich in dieses Haus gekommen bin. Später dann lernte ich durch Nityananda Priyas Güte auch die beiden älteren Herrschaften kennen. Wie ist Ihr werter Name noch einmal?
Rauhut.
Herr und Frau Rauhut.
Rauhut.
Ein rauer Hut.
Ein rauer Hut, ja. Und ein weiches Inneres darunter. Ja, ja. Ja. Und ich war sehr gerührt, als ich dann heute kam. Da sagte Frau Rauhut zu mir: Wir wollen Sie ja noch einmal sehen. Das ist ein sehr aristokratischer Hinweis auf die Sterblichkeit des Menschen gewesen, auf die Sterblichkeit der äußeren Hülle. Wir wollen sie noch einmal sehen. Wer weiß, vielleicht ist es das letzte Mal, wo wir uns sehen in dieser Inkarnation. Ja, das kann gut möglich sein. So, bei all diesen Dingen, die ich aufgezählt habe, erstmal das Wachsen der Bäume in diesem Hause, das Gehen der Bewohner durch gute und durch schlechte Zeiten und auch durch die sehr dezente Bemerkung von Herrn und Frau Rauhut, fällt mir natürlich auf, dass wir alle unter dem Einfluss der Kala, der ewigen Zeit, stehen. Herzlich willkommen, junge Frau. Wir alle stehen unter dem Einfluss der ewigen Zeit. Gestern habe ich in der Heiligen Schrift im Bhagavatam gelesen: Genau wie eine Masse von Wolken bewegt wird durch den für sie unsichtbaren Wind, so wird jedes einzelne Lebewesen in dieser Welt bewegt durch die unsichtbare Zeit. Wir können nicht die Zeit sehen, wie sie die Bäume auf dem Anwesen der Familie König hat gedeihen lassen. Wir haben nicht gesehen, wie die ewige Zeit die Brille von Herrn Dr. König ausgewechselt hatte, eine dunkle, charismatische Brille. Wir haben nicht gesehen, wie die ewige Zeit das Gehör von Frau Rauhut gestohlen hat vor einem Vierteljahr. Wir haben es nicht gesehen, wie der Zeitdieb kam. Aber es ist nichtsdestotrotz eine große Kraft, die uns ständig bewegt, so wie jetzt der Baum im Wind schwenkt und alles andere von der Zeit in Bewegung gebracht ist. Ich denke, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir als spirituelle Menschen uns über diesen Lauf der Zeit bewusst sind. Es gibt zwei Möglichkeiten. Wir könnten ihn einfach wegignorieren. Es gibt keine Zeit. Wir sind allmächtig, wir Menschen. Wir können alles, wir haben alles in der Kontrolle. Wir können aber auch uns dieser Tatsache stellen, der ewigen Zeit, die alles in dieser Welt verwandelt. Von Geburt zum Wachstum, zum Herangedeihen für die Zeit, die Dinge. Aber auch zum Zerfall, zur Schwächung und schließlich zum Tod führt uns die Zeit. Ja, vor 4 Tagen war ich eingeladen in dem effizientesten Krematorium von Europa. Es steht am Stadtrand von Zürich. Ich habe dort eine Besichtigung vorgenommen, weil ich ein Buch schreibe, Tod gibt es nicht. Und das Krematorium hörte davon und lud mich ein, vielleicht eines der Kapitel diesem Haus des Todes zu widmen. Es war für mich ein sehr interessanter Besuch. Ich habe gesehen, wie die Särge eingerollt wurden. Die Krematoriumleute haben die Särge für mich geöffnet, sodass ich den inzwischen Verstorbenen einen Segenswunsch und ein Gebet mit auf den Weg geben konnte. Sie waren sehr achtungsvoll, was für uns Mönche betraf, mich eingeladen, ein bisschen die Räumlichkeiten zu segnen. Da bin ich durchgegangen. Ich habe in die Öfen geschaut, durch ein besonderes Fenster, und gesehen, wie innerhalb von 1,5 Stunden die sterblichen Überreste eines Menschen in ein kleines Urne, ein bisschen Asche mit Urne, verwandelt wurde. Und bei dem Besuch habe ich viele Fragen gestellt. Ich habe die Arbeiter im Krematorium gefragt, wie gehen Sie um mit dieser unglaublichen Trauer, die das sterbliche Ende eines Menschen begleitet. Sie haben mir gesagt, wissen Sie, Herr Swami, der Tod ist für uns kein Problem. Die Angehörigen und ihre Trauer, das ist das Problem. Und so habe ich Eindrücke gemacht. Ich habe es schon gleich in Zürich in ein Kapitel umgeschrieben. Das heißt, Besuch im Hause des Todes und dann Bindestrich Besuch im Hause der Zeit. Die Zeit ist eines von Gottes Repräsentanten in dieser Welt. Ein Repräsentant, der zeigt, wie allmächtig Gott ist. Als Krishna in der Bhagavad Gita von Arjuna gefragt wird, wer bist du denn? Sagt er, Kalosmi, ich bin die ewige Zeit, die alle Dinge in ihren Händen bewegt. Es heißt, also der genau wie eine Masse von Wolken nicht weiß, dass sie bewegt wird vom Wind. Tag in den meine Haut drin stecke und immer durch meine gefärbten Fensterscheiben in die Welt hineinschaue, werde ich es nur nach meiner Satchinandana Art sehen. Nicht objektiv. Krishna erlaubte mir das nicht. Ich habe einmal, nachdem ich so gebetet habe, hat Krishna mir es ein bisschen erlaubt. Ich bin nämlich aus dem ich hatte eine Operation und bin für kurze Zeit aus dem Körper getreten während der Operation und konnte meinen Körper von oben sehen. Aber der bewegte sich zu diesem Zeitpunkt nicht. Der lag da einfach nur. Der gab auch keinen Vortrag zu diesem Zeitpunkt, sondern schwitzte und schwitzte so vor sich hin. Nicht? Also das hat mich nicht besonders zufriedengestellt. Irgendwann, das war vor 2 Jahren, war ich so interessiert, mich nur einmal von außen zu sehen, dass ich mich in den Himalaya zurückzog für 4 Monate und dann in einer alten Klosterschule für eine Woche mich aufhielt, um die Technik der Meditation zu lernen, wo man bewusst den physischen Körper verlassen kann und sich sehen kann. Und in dieser Zeit wurde endlich mein Wunsch erfüllt. Ich konnte endlich sehen, dort in den Höhen des Himalayas, wie der Satchinandan Swami sich bewegt. Allerdings war es auch in einem sehr, sagen wir mal, ungewöhnlichen Umstand. Ich war in einem Kloster. So ganz zufrieden war ich also immer noch nicht. Denn im Kloster war Schweigegebot. Man durfte nicht Vorträge geben. Man musste sich nach genauen Disziplinen. Es war nicht der Alltagsmensch. Ich wollte den Alltagsmenschen Satchinandan Swami erleben und ihn korrigieren. Denn er ist so ein entsetzlicher Dickkopf, dass er nie etwas lernt, außer wenn er sich selber korrigiert hat. Dann, als ich aus dem Kloster ausschied, las ich sehr intensiv die Bhagavad Gita. Und in der Bhagavad Gita schließlich bekam ich einen Hinweis, den ich heute mit Ihnen gerne teilen möchte. Ich möchte Ihnen einen Text, den ich damals las und der mich bewog, heute über den ersten Schritt zu sprechen, vorlesen. In Sanskrit. Naiva kinchit karomiti Yoktaman yetra tatvavit pasyam shrinyam sprishan jikran ashnam gachang svapam shvasan pralapam visrichangrinam unmisham nimishan api indriyan indriyateshu vatanta iti dharayan. Spreche ich noch laut genug? Ein Mensch im göttlichen Bewusstsein weiß im Innern stets, dass er in Wirklichkeit nicht handelt, obwohl er sieht, hört, berührt, riecht, isst, sich bewegt, schläft und atmet. Der Mensch, so heißt es hier im göttlichen Bewusstsein, weiß, dass er eigentlich nicht handelt. Denn während er spricht, sich entleert, etwas annimmt, seine Augen öffnet oder schließt, weiß er immer, dass nur die materiellen Sinne mit ihren Objekten beschäftigt sind und dass er selbst darüber steht. Prabhupada erläutert diesen sehr, sehr augenöffnenden Text, indem er sagt, ein Mensch im Krishna-Bewusstsein befindet sich auf der reinen Stufe des Daseins und folglich hat er nichts mit Tätigkeiten zu tun, die von fünf direkten oder indirekten Ursachen abhängig sind. Nämlich den Handelnden, der Handlung, den äußeren Umständen, der Bemühung und der Vorsehung. Dies ist darauf zurückzuführen, dass er sich im liebevollen, transzendentalen Dienst Krishnas beschäftigt. Also, hier wird gesagt, dass jemand, der sich im Dienste Krishnas, im liebevollen Dienste Krishnas beschäftigt, von Krishna die Segnung bekommt, auf die spirituelle Ebene zu kommen und von dort aus in der Lage ist, sich zu beobachten. Und diese einfache Technik kam mir dann zu Hilfe und sie habe ich angewandt. Ich kann jetzt zum Beispiel Bernd sehen. Ich kann feststellen, er hat ein grünes Hemd mit der Marke Adidas. Er hat den Pullover nach Wandermannsart um den Bauch geschlungen und sitzt in etwas berührter Art und Weise da. Ich kann auch unseren anderen lieben Gast sehen, die einen wunderschönen indischen Schal heute trägt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Hält wirklich auf. Ja, ich kann beobachten die Ohrringe, das Verhalten und so weiter. So, wenn ich einen Schritt weiter mache, das heißt, bewusst mich auf die spirituelle Ebene begebe innerlich, kann ich genauso wie ich Bernd und Frau Evers, das ist ein norddeutscher Name,
genau,
ja, so, genauso wie ich Bernd und Frau Evers sehe, kann ich auch mich beobachten. Und zwar von der spirituellen Ebene her. Ich kann zum Beispiel die Augen schließen. Ich kann mir vorstellen, ich bin ein ewiger Diener Krishnas. Ich sitze jetzt hier auf diesem Stuhl, genau dort, wo sonst der einäugige Guru, der Fernseher, lärmt und erklärt. Da sitze ich jetzt. Hallo? Und ich habe gerade etwas gesagt, was Jana Jamali zum Schmunzeln gebracht hat. Ich kann beobachten. Ich kann auch überprüfen. Sachinandan Swami, ist das, was du heute sagst, wirklich von Interesse für deine Zuhörer? Ist es wirklich wohlwollend dargebracht, mit dem ernsthaften Gebet zu Krishna? Bitte Krishna, beflügele meine Worte, dass ich meine Zuhörer erreiche und vielleicht sogar ein bisschen ein paar Erkenntnisse bringen. Ich kann diese Fragen mir stellen und von oben schauen. Ich kann sehen, im Augenblick ringe ich noch um das Interesse meiner Zuhörer. Ich bin ein bisschen nervös, weil es mir noch nicht gelungen ist, alle zu packen mit meinem Thema. Ich kann mich genauso beobachten, wie ich Bernd oder Frau Evers beobachte. Das muss man studieren. Das muss man üben. Das muss man lernen. Jeden Tag aufs Neue. Ich möchte Sie alle inspirieren. Vor der Tür, die Sie in die Außenwelt bringt, also Ihre Haustür, einen kleinen Zettel aufzuschreiben. Gauranandini, die Beobachterrolle üben. Versteht ihr? Beobachterrolle? Die Rolle des Beobachters. The role of the observer. Das kann man sich aufschreiben oder man kann es, wie soll ich mich ausdrücken, wie ich es getan habe, als kleinen Stempel ins Bewusstsein rein tun. Die Beobachterrolle üben. Wenn wir uns selber beobachten würden, wir haben schon so viel Wissen, so viele Erfahrungen. Wir haben einen Schatz aus Wissen, den wir mit uns tragen. Wir haben auch eine Quelle, die jederzeit uns Wissen geben kann, nämlich Krishna im Herzen. Jederzeit können wir diese Intuition verspüren in unserem Leben. Wenn wir diese Quelle anzapfen würden und sagen wir mal uns aus einer Beobachterrolle anschauen und dann sagen, oh, mach's doch so, erklär's doch so, verhalte dich doch so, wird unser Leben tatsächlich ganz anders aussehen. Manchmal auch kann uns das helfen, wenn wir, wie wir in Neudeutschland sagen, mal nicht gut drauf sind. Wenn wir vielleicht depressiv sind, wenn uns Dinge auf die Niere gegangen sind, können wir uns zuschauen und sagen, okay, jetzt bist du nicht so gut drauf. Aber schau doch mal, du hast völlig übersehen, dass du ein ewiges Teil Krishnas bist. Selbst zur Zeit des Todes kann ein Mensch, der es gelernt hat, während des Lebens die Beobachterrolle einzunehmen, zu sich selber predigen oder beten zu Krishna, bitte helf mir jetzt, damit ich besser durch diese Prüfung hindurchgehe. Aber wenn wir es nicht gelernt haben, die Beobachterrolle einzunehmen, werden wir immer nur reagieren auf das, was von außen kommt. Wir werden uns abhängig machen von unseren Launen, die uns zum Teil bestimmen. Wir werden uns abhängig machen von Zorn, vielleicht auch von Ärger, ist ja das Gleiche, von Gelüsten. Wir werden uns abhängig machen von unserer uneinsichtigen Natur. Aristoteles sagte einmal, im Winkel des weisesten Menschen, selbst im weisesten Menschen gibt es einen Winkel der Törichtheit. Diese Törichtheit kann sich so leicht verbreiten, wenn wir nicht im Gottesbewusstsein verankert sind, und kann so leicht dominant werden. Wenn wir aber lernen, die Beobachterrolle einzunehmen, dann wird es sehr, sehr leicht sein, ein spirituelles Leben zu führen oder, wie wir im Krishna-Bewusstsein sagen, zu verstehen, dass ich ja gar nicht der Körper bin, sondern eine ewige spirituelle Seele. Bitte, diese Rolle muss man einüben. Wenn ihr mich heute fragen würdet, Satchinandan Swami, könntest du bitte 20 Liegestütz machen? Dann würde ich nach 3,5 Liegestütz aufgeben und Jana Jamadi bitten, kannst du mich vertreten bitte in dieser Angelegenheit. Weil ich es nicht geübt habe. Wenn ich aber übe, jeden Tag Liegestütz zu machen, werde ich irgendwann 20 sogar vor Publikum schaffen. So muss es auch mit dieser Beobachterrolle sein. Es muss etwas sein, was wir üben, was wir immer wieder einüben, täglich aufs Neue, dass wir sehen, ich mache das jetzt morgens, wenn ich aufstehe und mir die Zähne putze, dann gucke ich in den Spiegel und sage, sag doch endlich mal auf. Und dann geht es weiter. Hare Krishna, Hare Krishna, ich singe dann. Man kann zu sich selber, wenn man sich selber beobachtet, kann man sich lösen von sich aus seiner bedingten Art und kann sich wertvolle Tipps mit auf den Weg geben. Das ist eine unglaublich wichtige Technik. Jetzt kommt der zweite Schritt. Der wird jetzt ein bisschen, der wird noch ein bisschen spiritueller werden. Ja. Wenn wir einfach nur die Beobachterrolle einnehmen, hat das an und für sich noch nicht viel mit Krishna-Bewusstsein zu tun. Das tun auch andere Yoga-Richtungen. Krishna-Bewusstsein fängt da an, wo ich einen Schritt aus mir heraus mache, mich zuschaue, aber auch ein Lokustandi habe, das heißt einen neuen Ort, auf dem ich stehe, ein neues Bewusstsein, aus dem heraus ich beobachte. Krishna erklärt in der Bhagavad Gita, was das Lehrziel ist, auf das ein Guru sein Schüler im klassischen Krishna-Bewusstsein hinweist. dass was ein Guru im Geiste hat, wenn er seinen Schüler unterrichtet, ist, dass er ihm versucht klarzumachen und zu einer Verwirklichung davon zu verhelfen, dass er ein Teil des Höchsten ist, dass alle Lebewesen Teile Gottes sind und dass sie Gottes Eigentum sind. Ich möchte einmal sagen, wie Krishna das Lernziel des spirituellen Wissens umreißt. Yajyatvan napunamoham evam yasyasi pandava yena bhutan yasheshani draksyasyat man yatomayi. Wenn du auf diese Weise von einer selbstverwirklichten Seele wirkliches Wissen empfangen hast, wirst du nie wieder in solche Illusionen fallen. Denn durch dieses Wissen wirst du sehen, dass alle Lebewesen nichts anderes als Teile des Höchsten sind. Oder, mit anderen Worten, dass sie mein sind. Wenn wir in die Beobachterrolle gehen, sollten wir das nicht aus einem Niemandsland, aus einem philosophischen oder theologischen Niemandsland austun. Wir sollten aus einem Jemandsland uns beobachten. Wir sollten aus einer göttlichen Sicht uns beobachten. Dass wir uns nämlich verstehen, ich bin ein Teil Krishnas, ein Kind der Unsterblichkeit. Und wenn wir von dieser Ebene ausschauen, werden wir besonders hilfreiche Dinge über uns entdecken. Wir haben das bei den, sagen wir mal, den traditionellen vedischen Zeremonien gelernt. Bevor ein Mönch in eine oder ein Priester in eine Zeremonie hineingeht, macht er die Atma, die Buddha Shuddhi Meditation. Das heißt, er versetzt sich in einen meditativen Zustand, wo er sich versteht als ein Teil Gottes. Wunderschön. Man tut sich kurz ein bisschen zurücknehmen von der Welt der Sinne, geht ein bisschen ins Innen herein und versteht, das Atman, die spirituelle Seele, ist ein Teil Gottes, ewig voller Glückseligkeit und Wissen. Wir haben heute bei Radharatya und seiner Frau eine solche Meditation gemeinsam unternommen, wo wir darüber meditiert haben, dass wir alle ein Teil Krishnas sind. Das ist unglaublich gut. Wenn du also dich beobachtest, tu es nicht aus einem philosophischen oder theologischen Niemandsland heraus, sondern stell dich auf die spirituelle Ebene, wo du dir darüber bewusst bist, dass du ein Teil Krishnas bist, ein Teil Gottes. Wie oft denken wir darüber nach, Vrindavaneshwari, ich bin ein Teil Krishnas. Ab morgen oder auch heute, jeden Tag solltest du darüber nachdenken. Das ist so reinigend. Das ist so läuternd. Als Teil von Krishnas wirst du dich ganz anders verhalten, als deutscher Staatsbürger oder jugoslawische Staatsbürgerin. Es ist ganz wichtig, sich immer darüber jeden Tag einmal bewusst zu werden. Krishna, ich bin dein ewiges Teil. Ich bin jetzt für kurze Zeit in diese materielle Welt hineingekommen. Ich mache eine kurze Reise. Ich bin auf der Durchgangsreise, wie wir zu Frau Rauhut gesagt haben. Zu Herrn und Frau Rauhut haben wir heute zur Begrüßung gesagt. Wir sind alle auf der Durchgangsreise. Das ist sehr, sehr positiv. Ein sehr positives Bewusstsein, was wir auf diese Weise haben. So sollte der Devoti, der spirituelle Mensch, darüber nachdenken, dass er ein ewiges Teil Krishnas ist und sich von dieser Ebene aus betrachten. Das ist der zweite Schritt. Und der dritte Schritt ist total ekstatisch. Wenn jeder, der diesen dritten Schritt lernt, wird frei werden von allen Ängsten und allen Komplexen. Das ist der Prahlad-Vers. Yomam pashyati sarvatra savam chamai pashyati tasyaham na pranashyami Sachamina Pranashyati. Jemand, der mich überall sieht und alles in mir sieht, ist niemals von mir getrennt und ich bin niemals von ihm getrennt. Wenn wir in der Lage sind, alles, was geschieht in unserem Leben, als von Krishna kontrolliert zu sehen, werden wir das lächelnde Gesicht Krishnas hinter dem Vorhang der Ereignisse sehen. Wir sehen, aber wir erkennen zu wenig. Wir sehen die äußeren Dinge, aber wir sehen nicht, was sie bewegt und wer sie bewegt und was dahinter steckt. So, wenn wir es lernen, diese ersten beiden Schritte zu beherrschen, dass wir uns beobachten, indem wir verstehen, ich bin ein Teil Gottes, dann werden wir bald sehen, wie alles in der Welt sich unter der Kontrolle Krishnas befindet. Und wie alles, aber auch alles, eine gnädige Botschaft Krishnas ist, der mich auf etwas hinweisen will. Ich möchte Sie wirklich bitten, Sie und auch euch, diese drei Schritte einmal zu probieren in Ihrem Leben und eurem Leben. Das ist alte Bhakti-Tradition, das ist nicht etwas Neumodisches, was ich mir herausgeniert habe oder zusammengestellt habe, um eine möglichst ergreifende Vorlesung im Hause von Dr. König und Frau Dr. König zu geben. Das sind Lebenstipps, die einem wirklich helfen können. Das sind Dinge, die einen wirklich furchtlos machen können, die einen auch zu einer Stufe bringen können, wo wir tatsächlich verstehen, dass Krishna, wie wir sagen, hinter allen Dingen, selbst den kleinen Dingen, die im Leben geschehen, selbst die kleinen Dinge. Diese drei Schritte werden uns die Augen öffnen für das Wirken, das barmherzige Wirken der höchsten Persönlichkeit Gottes. Und wenn wir einfach, wenn wir uns in unserem Bewusstsein mit Krishna verbinden, dann werden wir, sagen wir mal, frei von Ängsten und Fürchten, frei von Illusionen im glücklichen Gottesbewusstsein sein. Wenn mich Nityananda Priya heute fragen würde, Sachinanda Swami, du hast inzwischen schon 3500 Vorlesungen gegeben. Wenn du all deine Vorlesungen auf einen Satz reduzieren müsstest, was würdest du dann sagen? Wenn du all deine Erkenntnisse auf einen einzigen Satz reduzieren müsstest, dann würde ich sagen, Nityananda Priya, kann ich auch zwei Sätze bitte sagen? Und dann würde sie vielleicht sagen, gut, weil du mein Gast bist, kannst du auch zwei Sätze sagen. Aber nicht mehr, ich bin schon, habe schon so viele Vorlesungen gehört, jetzt brauche ich nicht nochmal eine. Zwei Sätze bitte. Dann würde ich sagen, höheres Sein bedeutet immer ein höheres Verbundensein mit Gott. Und dann würde ich den zweiten Satz sagen, Krishna ist identisch mit seinem heiligen Namen. Punkt. Das ist alles, was ich versuche zu sagen in den vielen Vorlesungen und so weiter. Das ist auch alles von, also in diesem Satz ist mein ganzes spirituelles Wissen drin enthalten. Ich denke, in diesem Satz, höheres Sein bedeutet immer höheres Verbundensein, ist die ganze Weisheit der Yoga-Tradition enthalten, der Bhakti-Yoga-Tradition. Und in dem Satz, Krishna ist identisch mit seinem heiligen Namen, ist der wichtigste Satz der Chaitanya Bhakti enthalten. Dieses in der Lage sein, sich zu beobachten, ist ein ganz, ganz wichtiges Faktor. Ich möchte meine Ausführungen heute beenden mit einer kleinen Geschichte aus Shankaracharyas Leben. Shankaracharya wird von uns verehrt als Lord Shiva, der in die Welt gekommen ist, um Menschen zu spiritueller Erkenntnis zu verhelfen. Einmal war er als Wandermönch, er war ungefähr 25 Jahre alt zu dem Zeitpunkt, in Südindien auf einer Wanderschaft. Da kam ein Ehepaar zu ihm, mit Tränen in den Augen. Oh, Shankaracharya, unser Sohn hat noch nie gesprochen, er ist stumm. Zeigt mir den Jungen, sagte Shankaracharya. Der Junge wurde herbeigebracht. Er hatte sein Leben noch nicht gesprochen. Er war ungefähr 10 oder 12 Jahre alt. Da schaute Shankaracharya ihn an und fragte, wer bist du und woher kommst du? Und der Junge antwortete in 8 Reimen, ich bin eine ewige spirituelle Seele. Der Eigenschaft nach, so wie Brahman, die große spirituelle Energie Gottes. Und dann gab er noch 8 weitere Verse. Der Vater war begeistert. Der hatte gesprochen wie ein Gelehrter. Davor hatte er geschwiegen. Jetzt hatte er in 8 Reimen geantwortet. Herr Dr. König, wenn ich Sie fragen würde, eine Frage, und Sie würden plötzlich 8 perfekte Reime im Stabreim als Antwort geben, da würden wir uns denken, also, die haben Sie unterschätzt. Also, das ist ganz klar. So, Shankaracharya, der Vater jubelte. Shankaracharya schaute den Jungen an und sagte zum Vater, ich habe einen Wunsch. Besprech diesen Wunsch mit deiner Frau und komm morgen zu mir zurück. Ich möchte, dass dein Junge bei mir in die Schule geht und ich ihn weiter ausbilde. Ich möchte, dass er mit mir reist, als wandelnder Bal Sannyasi, Knaben, der Mönch. Der Vater sagte, niemals. Komm morgen wieder, schlaf darüber, denk darüber nach, sagte Shankaracharya. So am nächsten Morgen kam der Vater mit seiner Frau um den Sohn und sagte, bitte frag uns nicht sowas. Wir können uns doch nicht von unserem Sohn verabschieden. Es wäre uns lieber, der Sohn würde wieder stumm sein. Jetzt hast du uns diese beunruhigende Bitte gestellt. Daraufhin sagte Shankaracharya, liebes Ehepaar, setzt euch nieder, ich muss euch informieren. Hört genau zu. Es war vor 10 Jahren. Ihr wart auf einer Pilgerreise in den Weihekreis Vrindavan. Damals habt ihr ein Bad an der Yamuna genommen. Euer Kind war 2 Jahre alt und krabbelte zum Yamuna-Fluss, fiel herein und ertrank. Wisst ihr das noch? Oh ja, sagten der Vater. Die Mutter sagte, du weißt aber auch alles. Woher wusstest du das? Shankaracharya sagte, damals habt ihr so geklagt. Euer Klagen wurde vernommen von einem Yogi, der am Ufer der Yamuna in einer kleinen Hütte lebte. Und der Yogi sagte, weil ihr so klagt um den Sohn, der jetzt verstorben ist, weil er ertrunken ist, will ich zu eurem Sohn werden. Und er gab auf der Stelle seinen physischen Körper auf, dieser Yogi, und ging ein in den kleinen Körper des ertrunkenen Sohnes von euch. Könnt ihr euch daran erinnern? Oh ja, sagte die Mutter. Damals haben wir uns darüber gewundert, wie stark die Kräfte der Yogis sind, wie sie beliebig einen Körper aufgeben können und in einen anderen eingehen können. Ja, sagte Shankaracharya. Wisst ihr, warum der Yogi das tat? Er tat es, weil er wusste, dass ihr in Südindien lebt und dass ihr mit ihm zurück nach Südindien gehen würde, wo er mich treffen würde. In diesem Augenblick sprach der Zwölfjährige mit der Stimme der Ewigkeit, der Stimme des Yogi. Ja, Mutter und Vater, das war der Grund, weswegen ich meinen Körper in Vrindavan aufgab und in diesen kleinen Körper reinging. Ich wollte meinen Guru Maharaj treffen. Hare Krishna. So sagte der Yogi. Nun lasst mich gehen mit Shankaracharya. Ich segne euch, dass ihr bald einen wunderschönen Sohn bekommt, der mit euch bleiben wird. Und diese, meine Segnung, wird niemals vergebens sein. Die Eltern blinzelten ein wenig mit den Augen, schauten sich ihren ungewöhnlichen zwölfjährigen Sohn, den sie ja eigentlich schon, mit, als er 2 Jahre alt war, verloren hatten, als er in der Yamuna ertrank, an. Schauten sich das Versprechen des Yogis an, ihr werdet bald wieder Eltern werden und ein super Kind kriegen, und willigten begeistert ein. Wenn es denn so sein soll, dann soll es so sein. Ich erzähle Ihnen heute, oder euch heute, diese Geschichte, um euch deutlich ein Beispiel zu geben, wie tatsächlich auch in der Praxis Menschen verstehen, wie sie nicht dieser physische Körper sind. Srila Prabhupada, mein spiritueller Meister, als er seine letzten Monate auf dieser Erde zubrachte, war einmal gab es eine seiner letzten Vorlesungen, in dem er sagte: So, alles ist gesagt. Ich werde bald von euch gehen. Dieser Körper ist nur eine Wohnstätte, die für kurze Zeit Belang für mich hat, die ewige Seele. Seid nicht gestört. Wenn ihr mich treffen wollt, dann sucht mich in meiner Botschaft. Und dann verabschiedete er sich bald, wobei er umringt war von den Mönchen, die das Lob an Krishna sangen und so weiter, und ging dann in einem ekstatischen Gottesbewusstsein von dieser Welt. So, ich möchte euch alle gerne inspirieren, euch Gedanken zu machen, wie ihr auch zu dieser Stufe der Verwirklichung kommt. Ihr müsst es einfach nur lernen, diese 3 Schritte konsequent zu üben, immer wieder. In die Beobachterrolle hineinzugehen, auch manchmal in die kritische Beobachtungsrolle. Habt keine Angst, euch manchmal zu korrigieren und zu sagen, du bist jetzt nicht so im Krishna-Bewusstsein vertieft. Du musst etwas machen in deinem Leben. Dann der 2. Schritt, dass ihr denkt, ich bin ein Teil Krishna, sondern ein glückseliges Teil Krishna werden. Ja? Und der 3. Schritt, dass ihr versucht, Krishna in allem zu sehen. Zum letzten Punkt möchte ich euch ein Gedicht vortragen. Sehr berührendes Gedicht. O Krishna, jugendlicher Sohn des Königs von Braj, du bist der Herr aller Herren. Nach deinem Willen ereignet sich die Schöpfung und auch die Vernichtung im Universum. Nach deinem Willen schafft der Weltenschöpfer Brahma. Und nach deinem Willen erhält der Lord Vishnu die Schöpfung. Nach deinem Willen zerstört Shiva das Universum. Und nach deinem Willen baut die Illusion das Gefängnishaus dieser Welt. Nach deinem Willen werden die Lebewesen geboren und sterben. Und nach deinem Willen begegnen sie Reichtum und Ruin, Glück und Leid. Die kleine Seele, die gefesselt ist von der Illusion Maya, bemüht sich umsonst, die weltlichen Wünsche zu erfüllen. Doch ohne deine Sanktion, ohne deine Einwilligung, ist sie unfähig, irgendetwas zu erreichen. O Krishna, du bist mein einziger Beschützer und mein einziger Erhalter. Abgesehen von deinen Lotusfüßen gibt es keine Hoffnung für mich. Ich bin mir nicht mehr sicher, dass ich durch meine Kraft und meine Bemühungen alles erreichen kann, was ich... Nun werde ich nach deinem Willen leben und sterben. Hare Krishna. Ist das nicht sehr schön? Das ist aus der Gedichtersammlung Sharanagati, die wahrscheinlich unsere Nityananda Priya ins Deutsche übersetzen wird. Wir sind in schwerwiegenden editoriellen Vorgesprächen beschäftigt. Hast du schon angefangen? Gut. Wir können das nachher mal in Augenschein nehmen. Gut. Gut, Kinder, hätte ich fast gesagt. Kinder der Unsterblichkeit. Das ist, was ich euch heute gerne erzählen wollte. Ich möchte mich noch einmal ganz herzlich bedanken bei meinen liebenswürdigen Gastgebern, Nityananda Priya und ihrem ebenso liebenswürdigen Herrn Dr. König. Das ist der ideale Ort. Ich hoffe, dass der Fernseher mir nicht böse ist, dass er ich kurz seine euch einen Blick in die Ferne gewählt hat. Hare Krishna. Gut, jetzt bin ich zu Ende. Jetzt. Ich muss sagen, dass ich viel über diese Themen nachgedacht habe. Die ewige Zeit hat auch mir Briefe geschickt. Der erste Brief waren wackelige Zähne. Der zweite Brief war ein langsam erschlaffender Sehnerv. Also nicht der Sehnerv ist okay, aber die Linse. Deswegen mache ich jetzt Augenübungen, um die Augen noch beweglich zu halten. Und der dritte Brief, den ich gesehen habe, ist genau wie bei Ihnen, Herr Rauhut, ein etwas graue Schläfe habe ich bekommen. Ja, etwas. Sie lachen, weil das noch nicht so bedeutend ist mit meiner Grauheit. Ja. Ja. Und da denkt man natürlich drüber nach. Und wenn man dann in so ein Haus kommt, ein Haus, was geschichtsschwanger ist, weil sich so viel hier ereignet hat, dann erinnert man sich an das Verstreichen der Zeit und man überlegt sich, ja, wie man möglichst schnell auf die spirituelle Ebene kommt, auf die gottesbewusste Ebene. Und diese drei Schritte sind wirklich sehr, sehr gut. Ich kann auch die Referenzen gerne angeben. Ich sehe, Nityananda Priya hat das aufgenommen. Der erste Text, den ich gelesen habe, war 5.18, soweit ich weiß. Dass man das nochmal vertiefen kann, wenn man für sich liest. Muss man ganz kurz. Nein, 5.20 war es. Der zweite Text war 4.35 und der dritte Text war 6.30. Habt ihr irgendwelche Fragen? Nein? Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Markus, hast du eine Frage? Im Moment.
Gut. Ich sehe meinen Sohn Gunnar.
Der ist da hinten, in der Tür. Ja.
Ja. Ich wollte ihn gerade etwas fragen und das würde ich Ihnen dann weitergeben als eine kleine Botschaft. Und wie lange ist Lord Shiva schon auf meinem Schreibtisch? Mindestens wie viele Jahre? Ja, Jahre bevor du zu ISKCON kommst. Oder schon?
25 Jahre vielleicht?
Ja. Sie haben ihn noch nicht gesehen?
Ich will ihn mir nachher anschauen. Ja. Denn ich habe heute auch Lord Shiva bekommen. Gerade heute war eine Zeremonie im Tempel, wo sich ein Mönch, der als Brahmachari lebte, in einer Zeremonie von mir die Erlaubnis erbat, in den Haushälterstand einzutreten. Und dann hat er mir als Geschenk einen Lord Shiva geschenkt. Also heute ist, wissen Sie, dass Lord Shiva hat die besondere Qualität der Transformation. Nicht? Er verwandelt ja das Universum zur Zeit der Vernichtung. Das ist der Herr der Transformation. Sehr gut, das ist eine sehr gute Eid. Da kann man gut drüber meditieren. Lord Shiva, helf mir bei der nicht immer einfachen Transformation meines Herzens. Ja, da kann man reden. Ich schaue ihn mir nachher mal an. Ja.
Diese Übung ist ja unheimlich wirkungsvoll. Nur man wird meistens von dem Gang der Ereignisse so hinweggezogen. Meist in der Natur ist eine unheimliche Eigendynamik.
Ja.
Und noch so eine schnelle Geschwindigkeit dann manchmal, die einem dann in der Situation sehr schwer fällt, sich zurückzunehmen und dann eben die Position des Beobachters, des Dieners wieder einzunehmen und dann eben aus dieser Position heraus
zu handeln und zu
schauen und sich zu korrigieren. Obwohl, wenn man es tut, dann hat man eben immer mindestens eine ganz andere Dimension. Aber diesen Klick zu schaffen, diese Programmumstellung, das ist irgendwie das Problem.
Diese Programm, Radha Raja Prabhu sagte etwas sehr, sehr Wichtiges. Das ist ein sehr intelligenter junger Mann. Er sagt, sehr oft ist es so, dass die dann nimmst du die Dualität der materiellen Welt nicht mehr so ernst. Zumindest lässt du dich nicht mehr von ihr so berühren. Arjuna will wissen, wie eine selbstverwirklichte Seele handelt. Und die Dualität der materiellen Welt nicht mehr so ernst. Zumindest lässt du dich nicht mehr von ihr so berühren. Arjuna will wissen, wie eine selbstverwirklichte Seele handelt und stellt Krishna die Frage, woran erkennt man den? Und Krishna sagt, nur wer durch die unaufhörliche Flut von Wünschen nicht gestört ist, die wie Flüsse in den Ozean münden, der ständig gefüllt wird, doch immer ausgeglichen bleibt, kann Frieden erlangen. Nicht? Er spricht hier von dieser Flut, die über einen wegkommt, die diese selbstverwirklichte Seele niemals stören kann. Wenn du aber, hier sagt er, wer aber von aller Anhaftung und Ablehnung frei ist und seine Sinne durch die regulierenden Prinzipien der Freiheit zu beherrschen vermag, erlangt die volle Barmherzigkeit des Herrn. Es gibt viele Er sagt, wer seine Sinne zurückhält und sie vollkommen beherrscht und wer sein Bewusstsein auf mich richtet, ist bekannt als ein Mensch von stetiger Intelligenz. Also das sind Leute, die auf dieser Stufe sind, wie dieser Yogi zum Beispiel. Aber wenn wir das noch nicht sind, dann hilft zwei wichtige Übungen. In der Bhagavad Gita stellt Krishna die gleiche Frage, die du eben gestellt hast. Nicht Krishna, Arjuna stellt sie Krishna. Was soll ich tun, oh Krishna? Das reißt mich einfach so weg. Krishna antwortete, es gibt zwei Dinge. Ständige Bemühung und Loslösung. Ständige Bemühung heißt, ich würde dir einfach mal empfehlen, anzufangen, die Beobachterrolle zu üben. Ich mache das jetzt seit einem Jahr, oder ich mache es eigentlich nach diesem Himalaya-Aufenthalt, wo ich diese in einem Kloster diese Meditation gelernt habe. Und so unglaublich. Du siehst plötzlich zum Beispiel auch die Kundalini-Shakti, die da wie so ein Springbrunnen kommt, und du siehst deinen Körper, du kannst da durchkämmen und rein, und das ist ja unglaublich, aber ich würde nicht jedem empfehlen, das zu machen, seit der Zeit weiß ich, man kann es üben, und seit der Zeit mache ich das. Gestern war so eine Zeit, ich war sehr, sehr gestresst von der langen Tour. Ich bin ja jetzt schon seit, ich weiß nicht, 2,5 Monate unterwegs. Das ist sehr physisch sehr anstrengend und vor allen Dingen psychisch, wenn man immer Vorträge gibt. Und gestern ging es mir so richtig schlecht. Die Nerven flatterten und ich konnte nicht schlafen und so weiter. Und dann habe ich einfach wieder diesen Schritt gemacht. Jetzt mal rausgehen und den Körper da sehen, und man sieht und man kann, weiß dann auch, was man tun kann. Mal sich in eine warme Badewanne reinsetzen, dann gehen die Nerven in Ordnung, dann die Gedanken über Bestand aufnehmen von den Gedanken und so weiter. Und ich muss sagen, das ist eine Übungsfrage. Ich würde einfach mal anfangen an deiner Stelle mit ganz blöden Zettel vor deiner Haustür Beobachterrolle üben. Srinitamba kann das auch, kann das auch lesen. Wenn du rausgehst, einfach mal üben, wo, ganz, also ich mache die Sachen, weil ich ein bisschen einfach bin, also mit so einfachen Sachen. Nimm einfach einen Zettel an die Tür, Beobachterrolle üben, und dann merkst du es irgendwann mal, oh ja, ho, 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 jetzt kriegst du einen Impuls und haha, wahrscheinlich wirst du jetzt so reagieren. Und du beobachtest dich, genau so reagiere ich, wie ein kleines Kind, aber immer der gleiche geblieben. Und du fängst an, Experimente damit zu machen und zu sehen. Aber ganz, ganz wichtig, das nicht aus in einem psychologischen Niemandsland machen. Da hast du keine Chance. Du musst dich vorher irgendwo anders, nicht auf der körperlichen Ebene, sondern irgendwo anders anbinden. Das heißt, in einer bewussten Beziehung zu Krishna. Und dazu möchte ich dir unbedingt empfehlen, dieses Buch, also ist so gut. Nityananda Priya wird das bestimmt, also wenn du da schon dran bist, dann weiß ich, dass du es akzeptierst, hast diesen Auftrag. Wir werden das in der Vedenakademie rausbringen. Das ist so ein Handbuch. Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur sagt, man sollte das jeden Tag lesen, die Sharanagati-Gebete, weil da entsteht die Rückkopplung des Lebewesens mit Krishna. Das habe ich auch gestern, als mir so physisch nicht so gut ging und so, habe ich einfach das mitgenommen in das Schlafzimmer und vor zu Nacht gehen noch gelesen ein bisschen und am Morgen noch ein bisschen gelesen. Das ist unglaublich wichtig. Goloka, das musst du auch unbedingt lesen. Manjulali, sehr wichtig. Eine andere Sache, die ich noch vorbereitet hatte für euch, müssen Sie langsam aufbrechen. Warten Sie. Wir müssen das richtig machen. Ja. Sie sind aber doch noch ein klein bisschen hungrig, oder?
Es ist nicht Huhn.
Ein bisschen Essenslust ist da.
Das geht nicht.
Soll sie jemand
schreiben? Ich gebe was mit.
Ja.
Ich brauche
nichts.
Ja. Vor allem, dass Sie sehr schön laut gesprochen haben. Ich weiß nicht, dass ich sich zu sehr angestrengt habe.
Es war meine große Freude.
Ich bedanke mich auch von mir.
Herzlichen
Dank. Ja, kann ich mir halten.
Jetzt kriegen Sie die absolute Überraschung.
Hallo.
Ja. Bitteschön.
Also herzlichen Dank.
Alles Gute.
Es geht noch nicht mehr.
Ja, jetzt hat der Zeitpunkt zu gehen. Ja. Sie haben gut durchgehalten.
Gewisse Zeit geht es immer.
Ja, alles Gute.
Wiedersehen.
Gemerkt, es sind sehr kultivierte Menschen. Das merkt ihr das von der Ausstrahlung? Eine unglaublich gute Ausstrahlung, die die beiden haben. Das sind ich habe es zweimal gesehen und wir haben uns immer wieder vorgenommen, uns nochmal wiederzusehen. Und dann haben sie, wo ist die, kommen noch heute hierher? Und dann haben sie sich nochmal aufgemacht. Wir wollten sie noch einmal sehen. So liebenswert, nicht? Ja. Gut, jetzt kann ich auch normal sprechen. Ich habe gesagt, wenn man so alte Herrschaften hat, das ist ganz, ganz wichtig, dass sie das akustische Noten verstehen. Ganz schön intensiv so zu grölen. Ich wollte noch was anderes sagen. Ja, es ist ein sehr wichtiger Text, der mir sehr eingegangen ist. Radharatya stellt ja eine Frage, die uns allen allzu gut bekannt ist. Nämlich, wie können wir nicht davongerissen werden? Du kümmerst dich gut um die beiden, nicht mit allen.
Er
hat sich ja unglaublich gut gehalten. Es ist völlig okay. Eine ganz wichtige Sache, Radharatya Prabhu, die ich dir noch sagen möchte. Prabhupada hat eine sehr wichtige Erläuterung gegeben zu einem Text, wo der Kampf des Elefanten gegen das Krokodil beschrieben wird. In diesem Kampf gewann das Krokodil die Überhand, weil der Elefant im Wasser war, was nicht sein Element war. Hieraus können wir die Lehre ziehen, dass wir in unserem Kampf mit Maya nicht eine Stellung einnehmen sollten, in der unsere Kraft, unsere Begeisterung und unsere Sinne unfähig sind, kraftvoll zu kämpfen. Wir müssen sehen, dass unsere Begeisterung, unsere Sinne und auch unsere Kraft da sind, dass wir mit Begeisterung uns gegen diesen Sog Mayas stellen können. Da macht Prabhupada hier einen Punkt. Unsere Bewegung für Krishna-Bewusstsein hat der täuschenden Energie, unter deren Einfluss alle Lebewesen in einem falschen Verständnis von Zivilisation verfaulen, den Krieg erklärt. Die Geweihten in dieser Bewegung müssen immer darauf achten, dass ihr Körper, ihr Geist und ihre Sinne mit voller Kraft arbeiten. Um sich fit zu halten, müssen sie sich daher in eine normale Lebenslage begeben. Eine normale Lage ist nicht für jeden gleich. Und daher gibt es die Unterteilung des Vanashram. Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha und Sannyasa. Und so weiter. Ja, sehr wichtig, glaube ich, dass wir uns in eine Situation hineinbegeben, in der wir sehen, dass unsere Kraft da ist, unsere Begeisterung da ist und unsere und so weiter. Das ist ganz wichtig. Da müssen, ist nicht so einfach, das zu finden im Leben. Manchmal muss man da einfach sehen, wie weit bin ich im Augenblick mit meiner Kraft und mit meiner Begeisterung. Also ich möchte euch da wirklich bitten, da nicht zu oft drüber hinweg zu brausen. Ich sehe das in meinem Leben sehr, sehr oft, dass ich so weit im Minus bin, energiemäßig, dass ich zu einem Punkt komme, wo ich eigentlich Dinge nur noch aus einer Routine heraus erfüllen kann, aber nicht mit der Begeisterung. Und dann muss man etwas machen. Wie zum Beispiel liebenswürdige Gäste besuchen und Karottensaft trinken und was ich nicht alles. Oder Yoga-Übung, Shinitamba. Für den Rücken muss man auch irgendwann mal anfangen, das mache ich jetzt immer. Weil sonst ist es nicht möglich, diese spirituellen Übungen brauchen im Grunde genommen eine gewisse Stärke. Zum Beispiel die Beobachterrolle einzuüben. Das ist nicht für Menschen, die labil und schwach sind, möglich. Oder die in eine Situation gekommen sind, wo sie so ausgelaucht sind. Man braucht im spirituellen Leben eigentlich ein bisschen, man muss da sehr, sehr vorsichtig sein. In dieser Erläuterung, sagt Prabhupada, dass in diesem Zeitalter also sollte niemand Sannyasa nehmen. Sagt er, weil die Ausfallrate ist zu hoch.
Das ist schon der achte Kante.
Ja. Also er spricht darüber, dass es ganz wichtig ist, eine normale Lebenssituation zu finden. Das ist übrigens dein Buch, das habe ich extra für dich mitgenommen. Ich wusste, dass diese Frage, ich habe mir gedacht, diese Frage würde kommen. Ich wusste es nicht, aber ich habe es gedacht. Ja. Ich möchte auch euch unbedingt einladen, am Pfingstmontag um 11 Uhr ist ein großes Ereignis. Ich glaube, du bist auch dazu gekommen, wenn ich mir das richtig vorstellen kann.
Ja, bin ich extra gekommen.
Toll. Da wird mit der Mitkrishna-Familie ein tolles vedisches Zeremoniell ausgehoben. Mit der Mitkrishna-Familie. Mit Vedis heißt es. Eine Namensgebung für ein Neuankömmling in der Familie. Ja. Ja. Gut, Kinder, habt ihr sonst irgendwelche Fragen? Mandali Bhatra Prabhu. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig.
Ja.
Ich habe nicht so etwas verstanden, warum dieser Yogin den allerheiligsten Ort eigentlich verlassen hat, um jetzt nach Indien zu gehen, um Shat Brachara zu sehen, der ja nur sowieso nur Mayavada gepredigt hat.
Ja.
Also dieser Punkt. Wenn er schon so spirituell entwickelt war, wie konnte er das nicht begreifen, dass er eigentlich schon auf vollkommenste Weise situiert ist in Vrindavan?
Ja. Ja. Ich muss zunächst einmal zur Rolle von Shankaracharya etwas sagen. Marion wird sehr stolz auf mich sein, weil wir viel darüber diskutiert haben zur Anfangszeit unserer Bekanntschaft. In den Schriften wird Shankaracharya ist so, das ist im Padma Purana, dass Krishna zu Shankaracharya kommt und ihm sagt: Bitte predige du im Kali-Yoga. Da ist ein bestimmter historischer Zweck drin. Die Menschen waren der Lehre Buddhas gefolgt. Buddha ist auch eine Inkarnation Krishna. Und hatten aber die Vedas aufgegeben. Und Shankaracharya predigte jetzt von den Vedas. Das heißt, als der ging und reiste, sind manchmal 50 Brahman Schüler von ihm gegangen und haben die ganze Zeit vedische Hymnen gechantet. Da war ein unglaubliches heiliges also eine heilige Rezitation im Gange. Wenn du dann weiter in den Himalaya bist, zum Beispiel nach Yoshimath und über Yoshimath rüberkommst, wirst du sehen, dass Shankaracharya viele Dedis von Krishna installiert hat. Zum Beispiel in Adi Bhatre hat er die Dedis installiert. Er hat unglaubliche Wiederbelebung. Die Tempel wurden zum Teil vernachlässigt, hat sie überall restauriert. Es wird beschrieben auf seinem Wanderweg, lässt er laufend Tempel restaurieren. Die wohl rührendste Dokumentation von Shankaracharya ist etwas, was man für den Elternrundbrief auch benutzen könnte. Shankaracharya hatte mit 8 Jahren Sannyas angenommen, stell dir das mal vor. Er war nur 8 Jahre alt. Und seine Mutter wollte ihm natürlich nicht die Erlaubnis dazu geben. Sannyas ist die Lebensstand des Wandermönches, der die Familie verlässt. Seine Mutter wollte nicht ihm die Erlaubnis dazu geben. So hat Shankaracharya durch seine Kraft einen besonderen Vorfall inszeniert. Hat ein Bad genommen im Fluss und hat es dann inszeniert, dass ein Krokodil kam und mit ihm kämpfte. Das Wasser, was schäumte im Kampf, wurde blutig verfärbt und Shankaracharya rief: Mutti, ich bin am Sterben. Kannst du mir jetzt die Erlaubnis geben, Sannyas anzunehmen? Die Mutter war: Ja, Sohn, natürlich, aber ist okay. Dem Augenblick war das Krokodil weg. Shankaracharya ging lächelnd aus dem Schloss. Und die Mutter weinte: Ah, du kannst mich doch nicht verlassen. Daraufhin sagte Shankaracharya: Mutter, ich muss, ich habe eine Mission. Aber wenn du mich brauchst, rufe mich einfach, denke an mich und ich komme zu dir. So, einmal, schon etwas älter, gab Shankaracharya eine Vorlesung. So, zu ganz vielen Mönchen. Eine ganz große Vorlesung. Plötzlich schmeckte er den Geschmack von Muttermilch in seinem Mund. Und er wusste, meine Mutter braucht mich. Er beendete sofort die Vorlesung und begab sich durch seine mystische Kraft nach Kerala, wo das Anwesen seiner Mutter war. Floh und er kam an, trat in die Hütte ein und da lag seine Mutter auf dem Sterbebett. Sie war schon vom Fieberschweiß ein bisschen feucht in der Stirn und fing schon an, ein bisschen nicht mehr so klar zu sehen, als sie plötzlich ihren Sohn sah. Bist du es? Sie sagte: Oh, gut, dass du gekommen bist. Du hast dein Versprechen eingehalten. Jetzt nimm schnell eine Dusche, ess und komm dann zu deiner Mutter. Erstmal sorgt sich die Mama um den Sohn, wenn es gut geht. Shankaracharya tat, wie ihn hießen, und setzte sich dann frisch geduscht und geschweißt an das Sterbelager. Seine Mutter sagte: Es ist die Zeit gekommen, wo ich gehen muss. Bitte helf mir in dieser wichtigsten Phase meines Lebens. Bitte helfe mir, meinen Geist zu konzentrieren. Wort fing an, Shankaracharya mit einer gelehrten Darlegung des unpersönlichen Brahmans. Wir sind als Atman eins mit der Gesamtfülle des Brahmans. Aber seine Mutter lächelte ihn an und sagte: Du weißt, was deine Mutter denkt. Shankaracharya lächelte zurück und rief dann in einer unglaublich schönen und bewegenden Hymne Shiva an, von dem er ja eine Teilarbeit umgeben. Und Shiva hörte diese Hymne, die Shankaracharya hatte einige hundert von devotionalen Hymnen komponiert, und schickte seine Ganas. Ganas sind Gefährten, die zum Teil sehr furchterregend aussahen. So, die kamen dann am Lager der Sterbenden an. Nicht? Und die Mutter sagte, Sohn, mit denen gehe ich nicht. Wieder lächelte Shankaracharya. Und jetzt rief er ein letztes Mal Lord Keshava an, den Ishtadevata seiner Mutter. Keshava, Lord Krishna. Und eine wunderschöne Hymne, die so schön war, dass diesmal Krishna selber kam, seine Mutter sah, wie der Raum von einer Lichtfülle erstrahlte und begab sich so ein bisschen hin, um ihr Haupt zu den Lotusfüßen des Herrn zu betten und gab mit einem glücklichen Seufzer den physischen Körper auf. Und sie wurde sie genommen von den Vishnu-Dutas, haben ein transzendentales Gefiert und in die Vaikuntha-Welt reingegangen. Selbst als Shankaracharya selber ging, sagte er lächelnd, Bajagovinda, 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 Mudamate, Samprate, Sanide, Kale, Nahinari Rakshati, Duskrin, Kalane. Er sagte, ihr intellektuellen Narren, verehrt einfach Govinda, Haribol. Das ist meine Message. Nicht? Diese grammatikalischen Wortspielereien werden euch nichts nützen. So, Shankaracharya hat einen unglaublich emotionalen Aspekt in sich, der immer wieder zum Vorschein kam. Und wenn man, also ich muss da wirklich auch der Familie mit Krishna danken, die haben uns heftig gestritten, also mit Respekt glaube ich noch, aber doch, es ging schon ganz schön intensiv zu. Manchmal haben wir für lange Zeit nicht mehr in die andere Richtung geschaut und sind schweigend durch den Wald durchgegangen. Tode auch wieder nicht. Ne? Also, da lief es einen emotionalen Aspekt in Shankaracharyas Leben. Und ja, wieso jetzt der Yogi zu ihm wollte und Vrindavan verließ, ich denke, er wollte einfach in die Ausbildung gehen. Es gibt viele, nicht viele, noch wichtiger als in Vrindavan zu sein, ist es, einer großen Seele zu dienen und so weiter. Es gibt natürlich auch andere Aussprüche, die sagen, selbst wenn dir dein Guru sagt, geh nicht nach Vrindavan, geh trotzdem nach Vrindavan und ignoriere ihn. Also es gibt da unterschiedliche Aussprüche, nicht? Aber ich glaube auch, dass hier der Aspekt des Lilas sehr wichtig ist, dass eine Lehre exemplifiziert wurde. Das, ja. Ach, da gibt es ganz tolle Sachen über Shankaracharya. Ich könnte euch jetzt, ich habe offensichtlich ein bisschen Forschung angetrieben, weil du merkst aber, wenn du im Himalaya bist und fragst, wer hat in diesem Tempel installiert? Shankaracharya. Wer hat in diesem Tempel errichtet? Shankaracharya. Und so denkst du irgendwann, also ich denke, ich muss jetzt mal hier eine kleine Wiedergutmachung machen in meinem Leben. Seine Philosophie ist, die er für die Allgemeinheit gepredigt hat, etwas, was sich doch abhebt von der Vaishnava-Philosophie. Aber er hat diesen anderen Aspekt auch gehabt und er kam öfters mal durch. Ja.